Willkommen zur neuen Episode von Literatur in allen Lebenslagen. Heute für Sie die Literatur im Nationalsozialismus. Wenn wir an den Nationalsozialismus denken, fallen uns wahrscheinlich zuerst der Holocaust, Hitler und der Zweite Weltkrieg ein. Doch wie sieht es eigentlich mit der Literatur im Schatten des Hakenkreuzes aus? Die Ideologie des Nationalsozialismus umfasste alle Lebensbereiche. Als Hitler und die NSDAP am 30. Januar 1933 die Macht in Deutschland ergriffen, begann sogleich die Gleichschaltung von Kunst und Kultur. Folglich musste die Literatur also die Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie unterstützen, oder sie wurde nicht toleriert. So begannen ab Mai 1933 die Bücherverbrennungen. Es folgten das Reichskulturkammergesetz im September 1933 und somit auch Ausschlüsse aus eben jenen Kammern, was einem Berufs- und Schreibverbot gleichkam. Zugleich wurden nationalsozialistische Autoren unterstützt und gefordert. Aufgrund dieser Entwicklungen kann man heute zwischen drei Arten der Literatur zur Zeit des Nationalsozialismus unterscheiden: der nationalsozialistischen Literatur, der Literatur der inneren Emigration, die subtile und versteckte Kritik innerhalb Deutschlands hegte, sowie der Literatur des Exils, deren Autoren eben im Exil mit ihren Schriften aufklärten und gegen das NS-Regime kämpften. Damit Sie diese Literaturepoche besser verstehen können, möchte ich Ihnen heute zwei Gedichte nahebringen, die in einem krassen Gegensatz zueinander stehen. Beginnen wir mit einem Gedicht von Heinrich Anacker, einer der aktivsten und erfolgreichsten Propagandaschriftsteller des Nationalsozialismus. Er wurde 1901 als Sohn eines Deutsch-Schweizer Ehepaars geboren und begann schon früh Gedichte zu schreiben. Als Student kam er zuerst nach Wien, dann ins Reich, wo er dann der NSDAP und der SA beitrat. Von da an waren seine Gedichte geprägt von der Parteiideologie. Anacker erhielt in Deutschland mehrere nationalsozialistische Auszeichnungen und stieg zum führenden Mitglied in der Reichskulturkammer auf. Während des Krieges betätigte er sich als Kriegsberichterstatter sowie Soldat und Sanitäter. Als Kriegsgefangener wurde ihm 1948 der Prozess gemacht, wobei er aber nur mit Sonderarbeit und einer Geldstrafe bestraft wurde. Anacker lebte danach am Bodensee, wo er auch weiterhin schrieb und 1971 letztendlich verstarb. Widmen wir uns nun seinem Gedicht Deutsche Ostern 1933.
Deutsche Ostern 1933. Hört ihr die Osterglocken frohlocken? So haben wir noch zu keiner Frist des Festes Sinn verstanden wie heute. Denn Deutschland selber ist leuchtend auferstanden. Hört ihr die Osterglocken frohlocken? Auch Deutschland erlitt sein Golgotha und ward ans Kreuz geschlagen. Nun hat das Bittre, das ihm geschah, herrliche Frucht getragen. Hört ihr die Osterglocken frohlocken? Auch Deutschland hatte der Mütter viel mit dem Schwert im blutenden Herzen. Nun lässt sie das österlich hohe Ziel vergessen alle Schmerzen. Hört ihr die Osterglocken frohlocken? Auch Deutschlands Grab ist heute leer. Das Volk hat heimgefunden. Und ward der Stein auch noch so schwer, es hat ihn überwunden. Hört ihr die Osterglocken frohlocken? So haben wir noch zu keiner Frist die Botschaft tief verstanden, denn Deutschland ist, wie der heilige Christ, leuchtend auferstanden.
Mit dem Gedicht Deutsche Ostern 1933 vermittelt Anacker eine Stimmung der Auferstehung, ja sogar ein Gefühl der Euphorie. Das passt ja eigentlich zu Ostern, aber Anacker bezieht sich damit auf die leuchtende Auferstehung Deutschlands. Ähnlich wie Jesus hat auch Deutschland einen Leidensweg hinter sich, der nun eine herrliche Frucht getragen hat, womit Anacker die Machtergreifung Hitlers beschreibt. Anacker zieht bewusst Parallelen zwischen dem Leidensweg und der Auferstehung Jesu und der Situation Deutschlands. Bezogen auf die politische Situation ist der deutsche Leidensweg aber beträchtlich länger. 14 Jahre bis zur Auferstehung 1933. Wenn man das so sehen will. Deutschlands Golgatha könnte in diesem Sinn Versailles sein, wo 1919 der schmachhafte Vertrag zum Diktatfrieden unterschrieben wurde. Dazu gehörten unter anderem horrende Reparationszahlungen, die das geschwächte Deutschland nicht zahlen konnte, sowie territoriale Abtretungen. Aus deutscher Sicht kam das einer Kreuzigung gleich, auf die dann Krisen und Nöte folgten. Doch laut Anacker sind diese nun alle überwunden und vergessen. Das österlich hohe Ziel ist erreicht. Er scheint für Deutschland eine strahlende Zukunft zu sehen, wohl aus Zuversicht und Vertrauen in den neuen Reichskanzler Hitler. Diese Gefühle möchte der Propagandadichter auch seinen Mitbürgern vermitteln. Wenn ich diese Worte so lese, komme ich um die Vorstellung nicht herum, dass Anacker seinen Kanzler wie einen Lichtbringer und Erlöser wahrgenommen und beschrieben hat. Die Ähnlichkeiten mit Jesus sind also nicht zu überhören, was wohl auch perfekt mit der beschriebenen Osterzeit harmoniert. Anacker ruft das heimgekommene und vereinte Volk zum Fest auf. In der Retroperspektive hören wir anstatt der feierlichen Osterglocken aber doch wohl eher die Alarmglocken. Deutsche Ostern ist beispielhafte Propaganda. Die nationalsozialistische Regierung wird unterstützt, gefeiert und verherrlicht. Einen extremen Gegensatz dazu bilden die Werke des deutschen Autors Bertolt Brecht, welcher ein bestimmter Gegner des Nationalsozialismus war. Eugen Bertolt Friedrich Brecht wurde 1898 in Augsburg geboren. Sein erstes Stück »Trommeln in der Nacht« veröffentlichte er 1922 in München. 2 Jahre später zog er nach Berlin, wo er als Dramaturg arbeitete. Brecht war ein großer Fan von Karl Marx, was sowohl seine politische Einstellung als auch seine Werke stark beeinflusste. Außerdem gilt er als Begründer des epischen Theaters. Nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 floh Brecht mit seiner Familie nach Prag und gelangte dann nach mehreren Stationen 1941 in die USA, wo er für einige Jahre lebte. Nach dem Ende des Krieges kehrte er nach Europa zurück und siedelte dann nach Ostberlin über. In der DDR erhielt er den Nationalpreis und verfasste bis zu seinem Tod 1956 weiterhin Werke und Schriften. Als Gegenstück zum vorherigen Gedicht von Heinrich Anacker wollen wir uns nun mit Bertolt Brechts Kälbermarsch aus dem Jahr 1943 beschäftigen.
Kälbermarsch. Hinter der Trommel her trotten die Kälber. Das Fell für die Trommel liefern sie selber. Der Metzger ruft, die Augen festgeschlossen. Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie heben die Hände hoch, sie zeigen sie her, sie sind schon blutbefleckt und sind noch leer. Der Metzger ruft, die Augen festgeschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie tragen ein Kreuz voran auf blutroten Flaggen, das hat für den armen Mann einen großen Haken. Der Metzger ruft, die Augen festgeschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit.
Wenn ich dieses Gedicht von Brecht höre und meine Augen schließe, kann ich in der Ferne den stampfenden Marsch der Kälber hören. Es kommen mir direkt auch marschierende Soldaten in den Sinn. Der Metzger ruft und die Soldaten laufen blindlings in den Krieg und in den Tod. Die Kälber sind eine Metapher für die Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Im weiteren Kontext sind aber alle Anhänger des Nationalsozialismus gemeint, auch Leute, die nur durch stilles Zuschauen zu Mittätern wurden. Brecht kritisiert also mit seinem Gedicht Nationalsozialismus, die deutschen Soldaten und die allgemeine Situation in Deutschland. Er nennt Hitler sogar einen armen Mann, für den alle einen großen Haken auf den blutroten Flaggen tragen. Das Fell für die Trommel, der die Kälber folgen, liefern sie selbst. Die Deutschen hatten 1933 Hitler legal an die Macht gewählt. Man kann also sagen, dass sie die Trommel oder eben den Diktator selbst geschaffen haben. Klar, damals wusste man noch nicht, was folgen würde, und im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und doch gab es schon damals genug Menschen, die gegen Hitler kämpften. Der Großteil Deutschlands war jedoch begeistert vom neuen Führer und der NSDAP, oder sie haben sich zumindest nicht getraut, sich dagegen zu wehren. Die Kälber haben leere, blutbefleckte Hände, sie haben also eine Mitschuld, wie alle Anhänger des Nationalsozialismus und alle, die sich nicht gegen das NS-Regime gewehrt haben. Beim Schlachthof muss ich nicht nur an die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs denken, aber an alle Schlachten, auch die, die innerhalb des Reiches Opfer gefordert haben. Blindlings und man könnte sagen aus mangelnder Intelligenz und Weitsicht trotten die Kälber der Trommel und die Nationalsozialisten ihren Führer nach. Brecht vermittelt also ein klar negatives Bild des Nationalsozialismus. Er stellt die Soldaten, die deutschen Soldaten, ja auch fast schon als dumm dar, die es, ohne zu verstehen, ist zu verstehen, in den Tod laufen. Zur weiteren Analyse von Brechts Kälbermarsch habe ich heute zwei Experten eingeladen, die per Telefon zugeschaltet sind. Begrüßen wir unsere Literaturfreundin Frau Dr. Meyer und unseren Geschichtsexperten Herrn Peter Derkom.
Grüß Gott, ich danke Ihnen für die Einladung.
Guten Tag, danke auch von meiner Seite.
Herr Derkom, was können Sie im geschichtlichen Kontext zu Brechts Kälbermarsch hinzufügen?
Ganz klar, der geschichtliche Bezug auf den Nationalsozialismus ist ja mehr als eindeutig. Mit diesem Teil der Geschichte sind wir alle ausreichend bekannt, würde ich mal behaupten. Die Ideologie des Nationalsozialismus beruht unter anderem auf dem Führerprinzip. Das Reich musste durch einen besonders begabten und von der Natur vorgesehenen Führer regiert werden, woraus sich der gesamte Führerkult ableitet. So wie die Kälber also blindlings einer Trommel oder einem Führer nachtrotten, folgte das deutsche Volk der nationalsozialistischen Bewegung und so folgten auch die deutschen Soldaten den obersten Schergen der NS-Diktatur in den Krieg. Das lässt sich auch gut mit dem Sozialdarwinismus verbinden, welcher ja auch in der NS-Ideologie integriert wurde. Die Überlegenheit des deutschen Volkes gegenüber anderen Rassen sollte demonstriert werden. Besonders deutlich ist dies am Beispiel des 1941 gestarteten Russlandfeldzugs, auch Operation Barbarossa, für die Experten unter uns. Dazu brauchte es natürlich auch Soldaten, welche dies umsetzten. Im Gedicht wird dies ganz klar deutlich an den Kälber, welche immer dem Befehl des Metzgers folgen und blindlings in den Tod marschieren. Ich möchte die Aufmerksamkeit auch auf ein Lied lenken, das im Reich eine Art Nationalhymne war. Es handelt sich um das sogenannte Horst-Wessel-Lied. Horst Wessel hatte es 1929 als Gedicht verfasst und nachdem es zuerst in einer NS-Zeitschrift veröffentlicht wurde, wurde es mit einer Seefahrermelodie unterlegt. Der Autor selbst starb zwar als Märtyrer der nationalsozialistischen Bewegung bei einem Streit mit einem Kommunisten. Brecht parodierte mit seinem Gedicht die erste Strophe dieses Lieds. Ich nehme mir mal die Freiheit, Ihnen den Text vorzulesen. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert mit mutig festem Schritt. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Die Ähnlichkeit vom Kälbermarsch mit diesem Aufruf zum Marsch in den Krieg sind nicht zu überhören. Das Lied als Nationalhymne war ein Symbol der NSDAP und der Inbegriff des Stolzes eben jener. Aus nationalsozialistischer Sicht also umso schlimmer, dass Brecht es auch nur wagte, genau dieses zu parodieren und lächerlich zu machen.
Vielen Dank, Herr Derkom. Sie haben da einen sehr interessanten Gedanken angesprochen. Auch im literarischen Vergleich hat Brecht die Struktur und Ausdrücke des Heinrich-Wessel-Lieds übernommen. Im selben Kreuzreim sind anstatt der Reihen die Augen festgeschlossen, die Kälber marschieren anstatt der SA und die schon erschossenen Kälber ziehen im Geist mit, denn marschieren können sie ja nicht mehr. Frau Dr. Meyer, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie dieses Gedicht lesen?
Ich denke beim Kälbermarsch auch ans Mitläufertum. Heute würde man die Kälber wahrscheinlich als brave Follower bezeichnen. Auch wenn der geschichtliche Kontext offensichtlich ist, ist das Gedicht für mich dennoch zeitlos. Mitläufer lassen sich nämlich auch heute finden, nicht nur im Krieg, sondern in vielen alltäglichen Situationen, wo ich mir oft etwas mehr Zivilcourage wünschen würde. Diese Zivilcourage hat Brecht wahrscheinlich von seinen Mitbürgern fordern wollen. Er prangert den bedingungslosen Gehorsam der deutschen Soldaten und aller Anhänger des Nationalsozialismus an. Die Kälber stellen eine Gruppe ohne Identität dar, die sich der Eigenverantwortung entzieht und ohne die Diktatur zu hinterfragen in den Tod geht. Ohne die Kälber gibt es keine Trommeln. Ohne die Begeisterung und Hingabe der Deutschen für die NSDAP hätte es kein Reich und keinen Krieg gegeben. Sie haben sich also laut Brecht ihr eigenes Grab geschaufelt.
Danke für Ihren Beitrag, Frau Dr. Meyer. Sie haben uns sicher alle dazu angeregt, über die Aktualität dieses Gedichts nachzudenken. Nur in wenigen Fällen kann eine Literaturepoche so genau auf exakte Jahreszahlen mit zeitgeschichtlichen Hintergründen datiert werden. Der Nationalsozialismus ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Geschichte und ebenso ist es die Literatur der nationalsozialistischen Zeit. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen interessanten und aufschlussreichen Einblick in die Literatur des Nationalsozialismus liefern können. Ich bin in 4 Wochen wieder für Sie da, dann hoffentlich mit einem Rückblick auf die Literatur in der Corona-Quarantäne. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie zu Hause. Den Beitrag gibt's zum Nachhören auf www.meinletzteraudiobeitrag.it/whatnottodoinquarantine.